Die Schweiz ist ein Drogenland. Nur schon die Zahl des Kokainkonsums ist eindrücklich. Fachleute gehen davon aus, dass jährlich 5 Tonnen Kokain verbraucht wird. Das bedeutet 500.000 Linien pro Woche. Und nun soll eine Studie in St. Gallen den Boden dazu vorbereiten, dass Cannabis legal bezogen werden kann, nicht nur in Apotheken oder Abgabestellen, sondern teilweise auch per Post nach Hause. Was Drogen mit den Menschen macht, wie diese Entwicklung einzuordnen ist, darüber spreche ich mit dem Psychiater Thierry Demeron. Er beschäftigt sich mit Sucht, Konsummotiven und den psychischen Folgen von Drogen, von Cannabis bis Kokain. Thierry Demeron arbeitet bis vor wenigen Tagen als Chefarzt der ambulanten Dienste der Privatklinik Wyss in München-Buchsee und eröffnet in den nächsten Tagen eine eigene Praxis für Psychiatrie und Psychotherapie in Bern. Herzlich willkommen in der Sendung Schweizer Stunde, Thierry Demeron.
Guten Tag.
Schön, dass wir Sie hier begrüßen dürfen. Herr Demeron, Schätzungen gehen davon aus, dass in der Schweiz jedes Jahr rund 5 Tonnen Kokain konsumiert werden. Das sind etwa 60.000 Konsumenten. Und das ist nicht mehr ein Problem einer kleinen Randgruppe. Was sagt eine solch immense Zahl über unsere Gesellschaft aus?
Ja, also der erste Punkt ist, dass diese Zahl möglicherweise deutlich unterschätzt ist. Also diese Erhebungen, die wissenschaftlich gemacht werden können, die sind sehr ungenau und haben eine große Dunkelziffer. Das heißt, das Problem könnte noch größer einzuschätzen sein. Es ist eine gewaltige Dimension und die Zahl sagt einerseits über die Gesellschaft aus, dass wir zunehmend Fähigkeiten haben, diese Substanzen genau zu messen. Stichwort Trinkwassermessung. Und das andere heißt, dass wir eine große Durchlässigkeit haben von Substanzen, hier jetzt insbesondere Kokain oder eben auch Cannabis. Wird ja nicht alles in der Schweiz hergestellt und diese Durchlässigkeit hat ja auch mit ganz vielen politischen Grenzziehungen und Kontrollen und auch mit Abhängigkeiten zu tun. Also die Verfügbarkeit ist das andere Thema.
Mit Durchlässigkeit meinen Sie, dass man sie gewissermaßen Freihaus über die Grenzen in die Schweiz transportieren kann?
Ja, wie Freihaus, das ist die Frage, aber die Fachleute gehen davon aus, dass die Verfügbarkeit von Kokain deutlich gestiegen ist in den letzten 20 Jahren.
Weshalb ist das so?
Das eine Problem ist, dass die Konzentration des Kokains deutlich gestiegen ist in den letzten 4-5 Jahren. Das ist ein wesentlicher Faktor wegen der Gefährdung und wegen den Wirkungen der Substanz. Und das andere sind die Märkte oder die Herstellsituation in anderen Ländern. Also das Kokain wird ja nicht primär nur in der Schweiz hergestellt, sondern das wird vor allem in Südamerika wahrscheinlich zum großen Teil hergestellt. Aber auch da ist man sich nicht ganz einig.
Dass diese Droge Kokain so beliebt ist in der Schweiz, hat das etwas mit unserer Leistungskultur zu tun?
Wenn wir dem nachgehen, wer dazu neigt, Kokain einzunehmen, dann kommen wir auf diese Frage der Leistungsfähigkeit. Das Kokain ist ein Aufputschmittel, es macht wach, macht ein gutes Selbstwertgefühl, erhöht die Aktivität, verhindert den Schlaf und das findet man dann häufiger in Berufsgruppen, die genau eine hohe Aktivität brauchen. Wenn ich jetzt da etwas auf die Zahlen hinweise, dann möchte ich darauf hinweisen, dass der große Teil von der Sucht Schweiz kommt. Die haben im Mai von diesem Jahr eine große Übersicht gemacht über Kokain in der Schweiz und dort ist das relativ gut erarbeitet und auch aktuell. Also die Berufsgruppen, das war vorher schon bekannt, ein Teil ist Gastronomie. Dort sind Nachtschichten die Frage, also wie lang spät arbeiten die Menschen. Oft sind die Arbeitenden dort in einem hohen Druck, sind dauernd Kontakten ausgesetzt und müssen sehr schnell und sehr viel leisten. Das andere ist, dass die soziale Nähe zu den Gruppen, also im Ausgang, ist die soziale Nähe gegeben, was dazu führt, dass dort die Verfügbarkeit groß ist, also Kunden im Restaurant treffen sich dann mit den Mitarbeitern im Service und dann ist die Schranke, das weiterzugeben, tiefer. Eine weitere Arbeitsgruppe ist sicher der Bau. Das war bisher nicht so bekannt, aber es gibt einen großen Leistungsdruck. Es gibt oft Schichtarbeit, zum Beispiel im Tunnelbau. Das andere ist, dass manchmal die Arbeiten sehr intensiv sind ermüden. Und natürlich ist ein großer Preisdruck bei diesen Projekten, was dazu führt, dass viele Arbeitende sich dort boosten oder stimulieren mit dieser Substanz, mit dem Kokain.
Das Klischee lautete doch, dass die Kundengruppe, die Banker, die Manager, die Partyszene sind, wahrscheinlich auch, weil Kokain nicht ganz so günstig ist und man auch ein gewisses Budget haben muss, um es sich leisten zu können. Das überrascht doch jetzt, dass Sie sagen, die Gastroszene oder auch der Bau, wo die Löhne eher tief sind.
Ja, jetzt ist immer die Frage, in welcher Gegend man das genau anschaut. Also Kokainkonsum ist vor allem im Bereich der Städte vermehrt nachzuweisen im Trinkwasser. Die dritte Gruppe, genau wie Sie gesagt haben, sind dann die Leute aus dem Finanzsektor, Börse unter hohem Druck. Und die Frage ist ja, wie teuer ist das Kokain? Und das ist im Preis deutlich runtergekommen. Das heißt, es ist nicht mehr nur für die ganz Reichen zur Verfügung. Und das deutet wahrscheinlich auch aus, dass es eine gewisse Ausbreitung gibt dadurch.
Wenn der Preis auch gesunken ist, bedeutet das ja auch, dass das Risiko kleiner ist, diesen Stoff in die Schweiz zu schmuggeln. Bedeutet das, dass unsere Behörden die Arbeit zu wenig gut machen?
Kann ich eigentlich nicht beurteilen, wie gut die Behörden die Arbeit machen. Offenbar funktioniert das nicht, dass eine illegale Substanz so gut verfügbar ist.
Ich habe dazu eine ganz kleine Geschichte aus eigener Erfahrung. Ich musste einmal eine Reportage über Drögler machen, also über die Konsumenten. Und die sagten, sie beliefern die Staatsanwaltschaft. Diese würden jeweils 200 Gramm über Weihnachten bei ihnen bestellen. Also die Konsumenten an der untersten Botenschicht versorgt die Staatsanwaltschaft, also die Strafverfolgungsbehörde selbst. Würde sie eine solche Geschichte verwundern, wenn sie stimmt?
Es würde mich nicht verwundern, wenn sie stimmt, denn eine solche Verfügbarkeit ist eigentlich nur möglich, wenn gewisse Schwachstellen ausgenutzt werden, sprich Korruption. Und wahrscheinlich ist der Handel mit Kokain eines der lukrativsten Geschäfte und da werden viele Leute wahrscheinlich teilhaben und das macht dieses Kontrollnetz etwas löchrig.
Wenn Sie sich bei Ihren Patienten erkundigen, was sagen Sie so, woher holen Sie diesen Stoff, wenn Sie etwas über Ihre Kreise verraten? Wo werden die getriggert?
Die Patienten erzählen nicht, wo sie den Stoff herkriegen, weil sie wissen, dass das gefährlich ist für sie, wenn sie die Quellen verraten. Erstens haben sie dann keinen Stoff mehr und zweitens sind diese Szenen, wo Drogen konsumiert und gehandelt werden, sind sehr geschlossene Systeme. Und dort braucht es viel Zeit, um dort hineinzukommen, also wird man nicht ohne weiteres wissen, woher das es kommt. Die meisten sagen dann einfach, es kommt von der Gasse und das können sie ausprobieren im Ausgang, das ist offenbar schon nicht so schwierig.
Aber die freikommen möchten, sie werden ihnen raten, sich von diesen Plätzen fernzuhalten, um nicht in Versuchung zu geraten.
Ja, das ist eine gute Frage. Die zielt ja eigentlich in Richtung Behandlung oder was kann man machen, wenn jemand Kokainprobleme hat? Oder ist eine Empfehlung, nicht in so Kreise zu gehen? Natürlich, nur funktioniert das nicht so gut, weil genau das Problem mit den Drogen und vor allem mit den illegalen Drogen ist ja der soziale Faktor. Diese Konsumenten treffen sich oft in bekannten sozialen Netzen und man vertraut, man teilt. Und man kommt eigentlich erst rein, wenn man mitteilt und mit in das Vertrauen reinkommt. Also es wird zuerst verteilt und wenn man dann konsumiert hat, ist man auch dabei. Und damit wird dieses Netz etwas grösser, aber es bedingt auch, dass man beweist, dass man dazugehört. Und das ist dann eben genau das Problem. Wie kann man jemandem raten, nicht in diese Kreise zu kommen? Und oft sind sie ja schon drin, wenn sie Behandlung aufsuchen, weil die meisten Patienten eigentlich zu spät Unterstützung anfordern.
Und irgendwann kippt der Kokainkonsum so, dass die Leute krank werden und bei ihnen landen. Wann kippt es? Es wird ja nicht als wirklich gefährliche Droge zunächst wahrgenommen.
Ja, es gibt sehr unterschiedliche Konsummuster. Es gibt einen großen Teil der Konsumenten, die regelmäßig konsumieren. Typischerweise fängt die Karriere so zwischen 17 und 19 Jahren an, also nicht ganz früh und nicht sehr alt, in dem Moment, wo die sozialen Gruppen, die Peer Group, entsteht. Und dann führt es zu einer, je nachdem, entweder sehr schnell, sehr hohen Konsum, also täglich, oder es gibt auch andere, die das moderat machen und einmal im Monat, zweimal im Monat konsumieren. Und je nachdem, wie oft die Substanz konsumiert wird, hat das natürlich sehr unterschiedliche Auswirkungen auf die Psyche oder auf den Körper oder auf das Sozialverhalten.
Ja, was macht das denn konkret aus, wenn man es länger konsumiert, auf den Körper und auch auf die Beziehungen?
Also die Langzeitrisiken beim Kokainkonsum hängen davon ab, wie man das einnimmt. Also ich denke, das ist bekannt, dass man das schnupfen kann, je nach Form, oder auch rauchen kann oder auch intravenös injizieren kann. Und diese drei verschiedenen Formen haben ganz unterschiedliche Risiken. Also das Körperliche ist bei allen gleich, dass es am Anfang den Blutdruck steigen lässt, die Aktivität erhöht, das habe ich schon gesagt. Wenn man das injiziert, ist es ziemlich heikel, wenn der injizierte Stoff nicht flüssig ist, also alles, was ins Gefäßsystem kommt und mit Stückchen ist, also wenn das nicht wirklich flüssig ist, dann gibt es Mikroinfarkte und Blutgefäßverstopfungen, die dann zu Schäden führen können, Hirninfarkt, Blindheit, je nachdem, wo das passiert, ist das ziemlich dramatisch. Wenn man das länger einnimmt, gibt es sicher ein größeres Risiko von Hirnblutungen, Herzinfarkte, Herzüberlastung. Das sind die körperlichen Schäden im Großen zusammengefasst. Psychisch ist das sehr unterschiedlich, weil es sehr von der Situation abhängt, in welcher die konsumierende Person ist. Alle psychischen Krankheiten können eintreten. Depression, Suizidalität, Psychose, Panik, Angstattacken, das sind alle diese Dinge, die man im Rausch, in der akuten Vergiftung sieht. Das kann auch eintreten. Und wann genau der Tipping Point ist, das ist sehr unterschiedlich, hängt sehr von der Verfassung und vom Körper und von der Art des Konsums ab. Häufig wird es ja als Mischkonsum eingenommen im Zusammenhang mit Alkohol oder eben mit Cannabis. Sie haben am Anfang darauf hingewiesen. Die Idee ist ja, dass das Kokain wach macht und der Alkohol beruhigt. Und wenn man da etwas Erfahrung hat, kann man das etwas dosieren und hält dann typischerweise an einer Party länger durch.
Wenn Sie jetzt sagen, Kokain macht wach, würden Sie abraten? Oder wach sein im Verkehr und klar im Kopf sein, ist das nicht etwas, was sogar förderlich wäre?
Sie haben die gute Richtung. Eine weitere Berufsgruppe, das sind die Fernfahrer. Genau wegen diesem Grund, dass das Kokain macht wach. Wenn man das gut dosiert, ist es effizient. Das Problem ist natürlich, also es ist eine illegale Substanz, also sollte nicht in eine Polizeikontrolle geraten. Wenn das gut dosiert ist, ist die Aufmerksamkeit sicher besser. Nur, was heißt gut dosiert? Und je nachdem wird die Dosierung so sein, dass man nicht mehr Herr seiner Sinne ist. Und das ist genau das Problem. Wenn man im Kokainrausch ist, ist die Einschätzung der Realität eine andere. Man überschätzt sich selber, eine gewisse Aggressivität. Die Einschätzung der Folgen und Konsequenzen ist ganz eine andere. Also es geht sowieso nicht. Es ist eine illegale Substanz und das gehört nicht in den Verkehr.
Wann merken die Patienten, sie haben tatsächlich ein Problem, ich brauche Hilfe? Sind das diejenigen Konsumenten, die im Verkehr eben aufgeflogen sind und ihnen zugewiesen werden, oder kommen die irgend an einem Punkt, wo sie merken, ich habe das Leben nicht mehr im Griff?
Die typische Karriere fängt ja eher so in der Peer Group an, im Sozialen, um die Schwelle zu senken. Und das wird oft eine längere Zeit gemeinsam konsumiert. Und da ist eigentlich noch das Gleichgewicht erhalten. Wenn es dann länger geht, kommt es oft zur Situation, dass sich jemand unwohl fühlt, weil die Entzugserscheinungen dann dramatisch werden, das Stresssystem aktivieren und damit Unsicherheit auslöst. Und weil das sehr unangenehm ist und man oft als Konsument nicht weiß, wo das herkommt, wird das gar nicht auf die Substanz zurückgeführt, sondern das sind so diffuse Unlustgefühle, Stressreaktionen, die man eigentlich in vielen Situationen auch sonst kennt. Und genau das ist das Gefährliche, weil man eigentlich denkt, ja, man sei selber schuld, wenn es nicht läuft, und erst sehr spät merkt, dass es eigentlich mit dem Konsum zu tun haben könnte. Und das ist genau der schwierige Moment, zu merken, ja, jetzt brauche ich Hilfe. Und das geht dann ans Selbstwertgefühl, oder? Kokain hilft ja, sich selbstständiger und selbstbewusster zu fühlen. Wenn man dann das nicht mehr hat oder im Entzug ist, dann passiert die Gegenreaktion, dann ist man eben ängstlich und nicht selbstsicher und dann wird man sich schämen, Hilfe zu holen. Und genau das ist der schwierige Teil. Wie kommt man an die Menschen, die sich schämen, damit man dann das Problem benennen kann? Und wenn man es benennen kann, kann man ja dann auch schauen, was gibt es für Möglichkeiten, mit dem umzugehen.
Früher war ja die Drogenbeschaffungskriminalität ein großes Thema. Auch viele Leute haben Geld gebraucht, um ihren Konsum finanzieren zu können. Sind die Schweizer heute genügend reich, dass man es in diesem Ausmaß machen kann?
Ja, ich denke, sie spielen ja auf die Heroinszene an. Das ist eine ganz andere Situation, oder? Das Heroin führt sehr viel schneller zu einem Abbruch der sozialen Fähigkeiten und führt dann zu Arbeitsunfähigkeit oder zu existenziellen Schwierigkeiten. Das war ja die Problematik in den 80er, 90er Jahren. Das Kokain braucht in der Regel länger, bis jemand sozial auffällig wird. Abgesehen vom Moment, wo man das konsumiert, aber sonst merkt man das nicht wirklich. Und das führt dazu, dass die Arbeitsfähigkeit erhalten bleibt. Die meisten Kokainkonsumenten sind arbeitsfähig, bis zu 80%. War bei den Opiat-Fragen war das anders, da waren die wenigen Dauerkonsumenten arbeitsfähig. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass andere Schichten, wir haben das vorher angesprochen, dass die arbeitenden Schichten oft das Kokain konsumieren. Dadurch haben sie Geld. Und dann ist der andere Punkt, ist die Preisfrage und die Verfügbarkeit oder auf dem Markt. Und das ist nicht mehr so teuer, regelmäßig Kokain zu konsumieren.
Würden Sie sagen, um damit jetzt auch auf die zweite Droge, die wir eingangs angesprochen hat, auf Cannabis zu kommen, würden Sie sagen, dass Cannabis eine Einstiegsdroge ist und Kokainkonsumenten die ähnlichen Gruppen, Peergroups haben, die sie finden in ihren Kreisen, in denen sie diese Drogen konsumieren können? Sind das die ähnlichen Kanäle?
Ja, das ist eine gewagte Hypothese, die ich nicht bestätigen möchte. Die Zugänglichkeit zu verschiedenen Drogen ist sehr unterschiedlich. Das kann von Gemeinde zu Gemeinde anders aussehen. Oder Schulhofszenen sind sehr unterschiedlich. Es gibt Schulen, die das problemlos hinkriegen, andere haben große Probleme. Also das ist sehr milieuabhängig. Dann sind die Menschen, die Cannabis konsumieren und die auf Kokain ansprechen, nicht unbedingt der gleiche Charaktertyp. Kann sein, dass man das später kombiniert, aber Kokain und Cannabis sind etwas gegensätzlich. Das Cannabis macht eher still, ruhig und sozial etwas zurückgezogen und das Kokain macht das andere, dass man aktiv ist, man will gesehen werden, man geht in die Gesellschaft. Und das sind nicht die gleichen Typen, die primär darauf ansprechen.
Es sind viele Jugendliche, die Cannabis rauchen. Man schmeckt es dann in den Parks und in den öffentlichen Lokalitäten und Umgebung. Wie gefährlich halten Sie diese Entwicklung, der steigende Cannabiskonsum in der Schweiz?
Meine Haltung als Psychiater, ich bin doch nicht mehr ganz der Jüngste, ich wäre vorsichtig mit Cannabiskonsum für Menschen, die psychisch verletzlich sind oder die psychisch nicht ganz stabil sind. Dort ist es je nach Menge ziemlich problematisch. Es kann zu Abhängigkeit führen mit zum Teil Veränderung der Wirklichkeitsvorstellungen bis zu Ängsten, Psychosen. Also das ist gut bekannt und das ist das größte Problem. Das andere ist, wenn man psychisch nicht stabil ist, ist die Anhedonie, das heißt die mangelnde Kraft, die mangelnde Initiative, das mir ist alles egal Gefühl. Beim Langzeitkonsum ist das sehr gefährlich und in der heutigen Zeit für die Jugendlichen nicht unbedingt förderlich.
Jetzt sind ja Jugendliche in einer Entwicklungsphase, Gehirnentwicklungsphase, vielleicht Pubertät, Spätpubertät. Da ist die Psyche oft nicht wirklich stabil, würde man doch auch sagen können. Aus Laiensicht ist hier der Cannabiskonsum besonders bedenklich.
Ich denke, die Anpassungsvorgänge, die in der Pubertät und im jungen Erwachsenenalter wichtig sind, die fordern uns alle heraus. Und die meisten Menschen, die kriegen das hin. Also ich denke, es sind gut 80%, die das auch jetzt gut hinkriegen. Und diejenigen, die näher an der Suchtproblematik sind, haben oft auch gewisse Schwierigkeiten oder Vorerkrankungen oder eine Prädisposition. Und diese sind in den meisten Gesellschaften um die 5 bis 10 bis 15%. Also das haben wir immer. Und dann hängt es davon ab, in welcher Konstellation welche Substanzen verfügbar sind. Und ich finde persönlich, dass das ihre Entwicklung für ein Gehirn nicht gut ist, Cannabis zu konsumieren. Und nein, ich bin auch nicht jemand, der die Verantwortung den Menschen abnehmen möchte. Also ich denke, das müssen wir als Individuen schon selber herausfinden, was uns gut tut und was nicht. Also da habe ich mit vielen Menschen zu tun und es wäre nicht an mir, das zu beurteilen oder urteilen zu wollen. Und als Arzt schon gar nicht.
Mitten in dieses Kräfteziehen zwischen liberaler und repressiver Drogenpolitik geht jetzt natürlich St. Gallen einen speziellen Weg. Die haben eine Studie lanciert mit 5000 Probanden. Cannabis soll legal an erwachsene Konsumenten abgegeben werden, teilweise auch per Post. Jetzt, wenn man eine solche Studie macht, eigentlich die Intention ist ja schon im Vornherein klar, es soll irgendwie zu einer Legalisierung dieser Droge führen. Ist eine solche Studie aus psychiatrischer Sicht ein sinnvoller Versuch, Kontrolle zu gewinnen, oder ist es ein Signal der Verharmlosung dieser Droge?
Also aus der Suchtbehandlung wissen wir, dass gewisse Substanzen, wenn sie legalisiert sind oder kontrolliert abgegeben werden, wissen wir, dass man doch einige Patienten gut unterstützen kann. Bei den Opiaten hat man das in den 90er und 2000er Jahren recht gut hingekriegt, dass man die Schwerstabhängigen von der Szene weggebracht hat mit der kontrollierten Heroinabgabe. Dort hat das funktioniert und das Heroin ist nach wie vor nicht legalisiert. Also das ist die eine Behauptung. Beim Cannabis sind wir in einer etwas anderen Situation, denke ich. Die Verfügbarkeit ist schwieriger zu regulieren als bei den Opiaten.
Ja, schwieriger, weil es jeder selber züchten kann auf dem Balkon gewissermaßen, nicht?
Genau, oder? Und der Alkohol konnte man in den 20er Jahren vom vorherigen Jahrhundert, hat man das auch verboten in Amerika. Und was war der Erfolg, oder? Es wurde nicht weniger konsumiert, sondern das ist an anderen Orten hergestellt worden, wenn das selber auch machbar ist. Und beim Cannabis ist immer die Frage, oder ist es ein Schritt in Richtung Legalisierung? Das ist die gesellschaftliche Frage, die wir alle gemeinsam entscheiden müssen. Medizinisch ist das nicht das größte Problem, das wir haben. Also wenn wir vorher von Kokain gesprochen haben, Cannabis ist im großen Stil nicht in der gleichen Gefährlichkeit. Da wage ich jetzt eine etwas steile Behauptung. Aus meiner Sicht ist das Problem für die Einzelnen weniger heikel. Für Einzelne natürlich nicht. Für Einzelne ist auch Cannabis sehr, sehr schädlich.
Wahrscheinlich würde auch der Lehrmeister da jetzt Protest einlegen, wenn er am Montagmorgen den vergiften Lehrling im Betrieb hat, oder?
Ja, wenn der Lehrmeister das merkt, wäre das mal gut und den Jüngling anspricht. Also ich denke, das ist das Problem beim Alkohol, beim Cannabis, auch beim Kokain. Das merkt man von außen nicht unbedingt. Und wenn man es merkt, ist es oft zu spät. Also das ist das größte Problem und ich denke, das wäre für die Erwachsenen, die Lehrer, die Menschen, die mit Jugendlichen zu tun haben, wäre das sehr wichtig, gutes Vertrauen zu haben, offen, aber auch klar zu sein und die Leute anzusprechen, das ist der wichtigste Teil der Prävention. Und ich denke, da macht man am meisten Sinnvolles für die jungen Leute. Und bei Ihrer Frage, ich kann das nicht beantworten. Ich persönlich finde es nicht sinnvoll, das zu legalisieren. Ich finde es auch nicht sinnvoll, das im großen Stil herauszufinden, also eine Studie zu machen. Es gibt gewisse Einsatzgebiete fürs Cannabis, die man schon berücksichtigen muss, die Schmerzbehandlung. Funktioniert relativ gut. Die beruhigende Wirkung vom Cannabis ist unter speziellen Bedingungen auch sehr hilfreich. Aber dann im großen Stil dies zu legalisieren, finde ich persönlich eher nicht so sinnvoll.
Schlussfrage, eine ganz konkrete Frage. Wenn der Staat die Drogen legal an die Erwachsenen abgibt, was sagt dann eine Mutter, wenn ihr 12-jähriges Kind dann sagt, aber Cannabis ist doch erlaubt? Was soll ich dem Kind sagen?
Die Eltern haben heute eine große Verantwortung, ihre Kinder in die aktuelle Welt einzuführen. Und die Mutter sollte einerseits die Realität kennen und wissen, was Cannabis ist, das dem Kind auch vermitteln. Und das andere ist ja die Authentizität, also die Echtheit der Eltern. Und die Kinder, die lernen vor allem am Verhalten und weniger an der Information. Und wenn die Mutter selber dann das auch nicht konsumiert, dem Kind das so vermittelt und noch eine gute Beziehung zum Kind habt, dann sind die Chancen sehr klein, dass es dann Probleme mit dem Cannabis gibt.
Das waren die Einschätzungen, meine Damen und Herren, zum Cannabis und zum Kokainkonsum von Thierry Demeron. Thierry Demeron, ganz herzlichen Dank, dass Sie zu uns in die Sendung gekommen sind.
Das ist gern geschehen.